Moin, Frau Eichler.
Moin.
So. Ja. Ich habe eigentlich nichts zu meckern.
Ich auch nicht, außer über meinen Ton. Ich klinge wie aus der Konzerthalle. Ich berichte heute live. Ohne Publikum. Corona ist schuld.
Ja, also eine Konzerthalle hört sich aber eher nicht so an. Das, wo du berichtest.
Die Lagerhalle. Mann, jetzt. Spoiler.
Tja. Tja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich rundum wohl. Es gibt nichts, worüber ich klagen könnte allgemein so. Außer über die üblichen Sachen, aber das wird ja auf Dauer auch langweilig, ne?
Das stimmt, das stimmt. Wenn die Hörerinnen und Hörer uns hören, wird es schon einen neuen Präsidenten der USA geben.
Ach, stimmt.
Also hoffentlich neuen und nicht den gleichen, aber das beschäftigt mich dann doch noch.
Der gleiche ginge noch, wenn der einen besseren Charakter hätte.
Nö.
Derselbe wäre halt hoffen. Scheiße.
Derselbe, ja.
Das wäre halt richtig doof. Wär scheiße. Ja. Ja, Entschuldigung, aber da bin ich ein bisschen, da bin ich ein bisschen pedantisch. Das Gleiche und dasselbe ist für mich echt nicht dasselbe.
Nee, das ist es nicht, das stimmt.
Gerade so bei Klamotten ist das ein himmelweiter Unterschied.
Oh ja. Da ist es gefährlich. Bei Personen seltener Verwechslungsgefahr.
Selten,
aber ja. Zugegeben, grammatisch.
Stimmt. Da sprichst du, ja, stimmt, du hast recht. Ja. Das müsste sich ja jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mehr oder weniger irgendwann mal demnächst, ich blicke da immer nicht ganz durch, diese ganzen Bundesländer da haben ja noch unterschiedliche Regelungen als wir hier. Insofern, die einen machen das vorher, die anderen aber erst nach einer gewissen Uhrzeit und die anderen, weiß ich auch nicht, ach, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie das da drüben alles abläuft. Schwierig.
Also in jedem Fall werden wir morgen früh und damit auch vor der Veröffentlichung dieser Folge wissen, wer es geworden ist. Morgen also früh, wenn wir jetzt noch Prognosen raushauen wollen, dann können wir hinterher drüber lachen.
Morgen früh würde bedeuten, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wäre das dann Mittwochmorgen.
Genau.
Okay. Wir nehmen ja hier am Dienstag des Abends auf und aha, okay.
Genau, die meisten Stimmen seien wohl auch schon ausgezählt, hieß es vorhin noch,
aha,
weil so viele so viele Briefwähler dabei waren.
Mhm. Und gibt es eine Tendenz oder?
Also den Umfragen nach ausgewertet war da ja bisher noch nichts, glaube ich, oder noch nicht genug. Die Umfragen haben ganz klar zu beiden tendiert und also nicht zu beiden, sondern zu Herrn Biden.
Mhm.
Und ist natürlich die Frage, egal was bei rauskommt, was sie daraus machen. Da hat ja schon mal jemand daneben gegriffen. Und Trump hat ja eigentlich schon angekündigt, dass das alles nur Betrug ist, wenn er das nicht wird. Naja, aber die Wahlbeteiligung sei wohl so hoch wie noch nie. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Oder vielleicht auch nicht. Das zeigt sich dann.
Ja, ja, das dachten wir hier auch mal.
Ja.
Also, da war ich auch vorsichtig.
An der Stelle wird es dann wieder vielleicht Zeit, den Sokrates rauszuholen. Ich weiß es nicht. Nein, davon sind wir weg.
Tja, ja, spannend. Also sehr spannend.
Ja, es wird gefiebert. Auf der ganzen Welt wird gefiebert.
Ja, ja. Nicht ganz zu Unrecht. Ich glaube, einige würden sogar begrüßen, wenn Trump es bleiben würde. Da bin ich mir ziemlich sicher. Einige Länder hätten bestimmt Spaß daran.
Sicherlich.
So.
Sicherlich, sonst wäre das ja nicht so zu bangen, wenn nicht einige Leute das gerne hätten. Aber da hängen wirklich massenweise Menschenleben dran an dieser Entscheidung.
Tja. Ja, das ist schwierig. Das ist einfach, das ist ja eigentlich im Grunde genommen ein großes, beleidigtes Kind mit Geld, ne? Ja. So rein mental. Was sein Lolli nicht bekommt. Und wenn es den Lolli nicht bekommt, dann fängt das an, irgendwie um sich zu schlagen und zu kratzen und zu beißen und die Luft anzuhalten und so Sachen.
Wenn er wenigstens die Luft anhalten würde.
Ja, wenn, ja.
Stattdessen ertrinkt er, keine Ahnung, kleine Kätzchen oder so aus Protest.
Mann, Mann, Mann. Das habe ich gemacht. Also nicht Kätzchen ertränkt, sondern ich habe ich habe Katzenvideos geguckt auf YouTube, ganz viele. Also, hier war so.
Das ist besser. Das ist besser. Das ist ja nachgewiesenermaßen, macht das ja empathischer.
Ach.
Ja.
Ist das so?
Zumindest haben Leute Forschung betrieben mit diesem Ziel, das nachzuweisen, glaube ich.
Okay.
Ja. Der wiederholte Konsum von Tier-Baby-Videos.
Ah, okay.
Und Cat-Content.
Ja. Verstehe. Ja, spannende Tiere.
So ist es. Tja, sonst habe ich auch nichts zu schimpfen.
Nee, ich auch nicht. Also,
dass hier alles nach Knoblauch riecht, aber danach, dafür bin ich verantwortlich.
Ja, gut. Also das ist sowieso immer gut. Also da bin ich ein ganz großer Freund von.
Ja, das hält jung. Das,
Also, es kann nie genug Knoblauch geben. Ich liebe Knoblauch.
Ja, hervorragende Erfindung.
Nicht wahr? Und gerade in dieser Zeit ist eh wurscht.
Das stimmt. Also, ein Hoch auf Homeoffice. Einfach mal morgens zum Frühstück schon so dick Knoblauchbutter aufs Brot.
Jo.
So gehört das.
So soll das. Das kann ich auch auf fast alles essen. Das ist wirklich unfassbar. Ja. Knoblauch und Käse, das sind so Sachen, also die dürfen wirklich auf gar keinen Fall hier im Hause Martinsen ausgehen. Ja, so ist das. Ja, dann lass uns doch mal in die Sendung dingsen.
Das tun wir. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen mit Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Wer unsere vergangenen Folgen in voller Länge hören oder uns unterstützen möchte, schaut am besten vorbei unter feuilletöne.de. Das ist unsere Homepage. Da gibt es auch noch einiges mehr zu lesen. feuilletöne.de mit OE. Wir sind immer noch im musikalischen Herbst. Das heißt, es gibt heute gleich 4 Alben zu hören. Alle anderen Rubriken haben wir für den Rest des Jahres verscheucht. Und alle, die uns nicht im UKW, sondern im Internet hören, bekommen natürlich trotzdem die Rubrik verkostet am Ende der Sendung. Und wir starten mit Maike Rosa Vogel und Eine Wirklichkeit. Maike Rosa Vogel kommt aus Frankfurt und nennt so illustre Namen wie Tokotronic, Björk und Jeanette O'Connor als ihre größten Einflüsse. Bereits während ihrer Schulzeit spielte sie in Punkbands und fing danach an, sich das Produzieren selbst beizubringen. Sie studierte an der Popakademie in Mannheim und veröffentlichte dann direkt nach dem Studium ihr erstes Soloalbum namens Golden, das sie auch tatsächlich dann selbst produzierte. Maike Rosa Vogel ist Singer-Songwriterin. Ihre Musik ist lyrisch, sie ist direkt, umgangssprachlich, akustisch und besteht im Grunde aus modernen Chansons mit jugendlichem Tonfall. Sie klingt eben, als wenn eine Künstlerin mit der Gitarre direkt vor uns auf der Bühne sitzt und ihr Herz ausschüttet. 2020 ist nun ihr neuestes Album Eine Wirklichkeit erschienen. Es ist das 6. Album von Maike Rosa Vogel, auf dem unter anderem Songs zu hören sind, für die sie mit Käthe, Felix Mayer und keinem Geringeren als Sven Regener zusammengearbeitet hat. Letzterer hatte bereits an 2 ihrer früheren Alben mitgewirkt. Herr Martinsen.
Ja, und spielt Trompete auf diesem Album.
Oh ja.
Auf dem neuen, was man übrigens auch sofort hört. Also das ist halt die Element of Crime Trompete, die wir alle kennen. Also die, die Element of Crime kennen, kennen diese Trompete natürlich auch. Das ist im Grunde genommen erstmal, hört sich das an wie eine klassische Liedermacherin, allerdings in modern. Also die Themen sind modern, wichtige Themen, so quasi so ein bisschen Hannes Wader 2.0 oder Hannes Wader 2020 oder so irgendwie. So ein bisschen Element of Crime und so ein bisschen Franz Josef Degenhardt, so ein bisschen zusammengewürfelt, wenn man so will. Und das ist alles sehr schön, aber nicht für alle, glaube ich. Oder kann ich mir jedenfalls vorstellen. Denn das ist natürlich nicht die Art von deutschsprachiger Musik, die alle unbedingt mögen, wie das immer so ist bei allen möglichen Richtungen von Musik. Mag ja auch nicht jeder Hip-Hop oder Rap, ne? Und dieses hier ist schon Singer-Songwriter, also in dem Fall Singer-Songwriterin. Und dieses Ganze in modern und in wichtige Themen und in schöner Stimme und in, finde ich, auch schön produziert, das ist eben alles in allem modern macht. Und es ist eben zwar nicht so modern, so zu singen und zu musizieren, aber es ist eben doch modern, so zu singen und so zu musizieren. Jedenfalls dann, wenn man diese Art von Musik macht, wenn man so Singer-Songwriter-mäßig unterwegs ist. Und ich finde es auch gut, dass es gemacht wird. Denn dieser Hauch von Element of Crime-esque, sag ich mal, die ja auch sehr chansonmäßig unterwegs sein können, wenn sie wollen, das tut dem Ganzen schon sehr gut. Und ich finde schon, dass dieses gerüttelt Maß an Modernität schon sehr gut reinspielt in diese ganze Geschichte. Das finde ich schon sehr cool. Und die Texte sind sowieso über alle Zweifel erhaben, finde ich. Sie wohnt ja mittlerweile auch in Berlin, genau wie Element of Crime ja mittlerweile. Also der Sven Regener, der ja ursprünglich, wie viele tolle Leute, aus Bremen kommt, auch in Berlin wohnt. Und es scheint ja mittlerweile alle nach Berlin zu ziehen, die irgendwas mit Musik zu tun zu haben, mehr oder weniger zumindest. Und dieses Berlin scheint auch einen großen Einfluss zu haben auf die Musik und auf die Texte. Ich finde, das sind wirklich, ist trotz alledem, obwohl diese Musik ja eigentlich auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ich finde es immer toll, wenn ich sowas heutzutage noch höre. Und trotz alledem ist sie nicht aus der Zeit gefallen, weil sie eben trotzdem 2020 ist, finde ich.
Ja, eindeutig. Das ist schön, dass du diese Widersprüche aufmachst, denn ich finde, davon hat sie einige. Dieses Moderne und dann doch nicht Moderne, weil sie so klassische Lieder macht. Mhm. Auch, dass sie einerseits, finde ich, herrlich knuffig klingt irgendwie. Auch ihr Dialekt kann man eigentlich nicht sagen, aber sie sagt zum Beispiel so Dinge wie schlimm. Und das klingt in solchen Liedern einfach, ja, zauberhaft irgendwie. Mhm. Und dann klingt es manchmal so ein bisschen, na, rotzig ist das falsche Wort, aber es hat was von, weiß ich nicht, Punkmusiker sitzt am Lagerfeuer. Trotzdem ist es verletzlich wie ein Chanson und rührend immer wieder. Ja, ich weiß nicht, aber wer sie kennt, Maike Rosa Vogel, die macht auf diesem Album, was Maike Rosa Vogel eben macht. Sie klingt irgendwie wie immer, aber irgendwie auch neu. Auch das ist wieder so ein Widerspruch, der dieses Album namens Eine Wirklichkeit wirklich spannend macht. Eine schöne Neuerscheinung für 2020.
Mhm, finde ich auch. Und so erfreulich anders, jedenfalls für 2020. Ja, also ich freue mich tatsächlich immer, wenn junge Menschen vor allem, und sie ist ja nun nicht die Generation Regener oder noch älter im Sinne von, also bei weitem wirklich nicht Hannes Wader und GmbH und Co. KG sozusagen, sondern die ist ja wirklich richtig jung. Und ich freue mich, wenn ich sowas von jungen Menschen höre. Das ist toll. Wirklich. Und das dann auch wirklich in neu. Also sie macht ja nicht einfach nach, sondern sie macht ihr eigenes Ding daraus. Und das gefällt mir richtig gut. Dieses Album ist im Jahr 2020 erschienen und deswegen müssen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Und ihr wisst ja, am Ende des Jahres, und das ist gar nicht mehr so lange hin, die Zeit rennt. Ich glaube, wir haben jetzt inklusive dieser Sendung auch nur noch vier reguläre Folgen. Es kommen jetzt nach dieser noch drei, meiner Meinung nach, bevor die Specials anfangen. Und dann beginnt sie, die Zeit des Abstimmens und die Zeit der Alben des Jahres, der Bücher des Jahres und diese ganzen Geschichten. Und ihr seid dann angehalten, eben diese zu wählen. Und wir werden natürlich unsere auch wählen. Also, und Maike Rosa Vogel ist im Jahre 2020, beziehungsweise Eine Wirklichkeit ist im Jahre 2020 erschienen. Und deswegen müssen wir es jetzt auch bewerten.
Ja, unsere Skala steht, läuft, rennt. Ich finde dieses Album hervorragend. Ich weiß aber, dass es nicht auf meiner Liste der Alben des Jahres landen wird, obwohl ich es sehr gerne mochte. Deswegen ist es ein sehr, sehr schnelles Läuft.
Ja, dem kann ich mich wieder nur anschließen. Leider sind wir uns viel zu oft einig. Wir sind uns auch in diesem Fall einig. Ich sehe das genauso. Ich finde das auch ganz fantastisch, aber bei den Alben des Jahres wird es tatsächlich auch bei mir leider keine Rolle spielen. Und damit kommen wir zu etwas ganz anderem. Wir kommen nämlich zu Johannes Brahms und wir kommen zur 4. Symphonie in E-Moll. Und wir kommen zum Svenska Kammerorchestern und wir kommen zu Thomas Dorsgaard. Das ist der Dirigent und das Svenska Kammerorchestern ist eben ein Kammerorchester, was in Örebro in Schweden seinen Sitz hat, wurde 1995 gegründet. Dorsgaard war da bis 2019 Dirigent und sein Nachfolger wurde jetzt unlängst der Klarinettist Martin Fröst. Kennt auch jeder, ist der Klarinettist schlechthin im Moment. So. Dorsgaard, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, kommt aus Dänemark, nämlich aus Kopenhagen. Der hat dann erstmal auch in Kopenhagen studiert und später dann auch bei Meisterkursen seine seine Skills erweitert sozusagen, unter anderem bei keinerem geringeren als Leonard Bernstein, na, wenn das nichts ist. 2015 hat dann das BBC Scottish Symphony Orchestra bekannt gegeben, dass Doskal zum Chefdirigenten für die Spielzeit 2016 und 17 ernannt wird und 2018 folgte dann auch die Verlängerung bis 2022. Dieses Kammerorchester ist natürlich kleiner als ein so großes Orchester wie Leipzig. Das sind natürlich ein paar weniger, das sind eher so 40. Man muss sich das eher vorstellen wie die Kammerphilharmonie Bremen. So um die 40 Leute, also so knapp die Hälfte, sogar ein bisschen weniger als die Hälfte, als das, was in Leipzig so spielt. Brahms, das ist der, um den es hier geht, insofern, als dass das der Komponist ist und der diese Symphonie eben komponiert hat, um die es heute geht. Der war nicht nur Komponist, der hat auch dirigiert und der hat auch kleine Orchester dirigiert. Das war ihm auch egal. Hauptsache, das war balanciert. Der Rest war ihm eigentlich wurscht und er war auch ein ziemlich guter Pianist. Der wurde in Hamburg geboren und verbrachte dann einen Großteil seines Berufslebens in Wien, zumindest einen größeren Teil in Wien, weil er dann seine Sachen meistens dann doch wieder irgendwo anders komponiert hat und wird dann zusammen mit Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven als einer der drei Bs auch gerne bezeichnet. Ja, außer den Symphonien hat er Kammermusik komponiert, für Klavier hat er natürlich ganz viel komponiert, für Orgel ein ganz klein bisschen, vor allem aber auch für Chor, ich sag nur Requiem, oder auch für Gesang, also Lieder, ganz bekannte sogar. Als Pianist, weil er eben so gut war, hat er viele seiner Werke selber uraufführen können und sie sind natürlich dann auch heutzutage ein fester Bestandteil des Konzertrepertoires und der Konzerthallen dieser Welt. Nun, diese Symphonie ist die letzte Symphonie von Brahms. Der hat nämlich nur vier geschrieben tatsächlich. Und das Ganze hat 1884 in Mürzzuschlag in Österreich begonnen. Da hat er dann angefangen, das zu komponieren. Und dann war das Ganze auch nur ein Jahr nach Abschluss seiner dritten Symphonie. Der hat relativ spät angefangen, Symphonien zu komponieren. Sehr, sehr spät. Hat dann aber auch sehr früh wieder damit aufgehört. Hat also einfach nur vier Symphonien geschrieben und dachte wahrscheinlich danach, ja, jetzt reicht's auch. Wie auch immer, diese vierte Symphonie wurde dann am 25. Oktober 1885 in Meiningen in Thüringen uraufgeführt. So, genug geredet. Jedenfalls, ich habe genug geredet.
Ich bin sehr froh, dass du die Skandinavier übernimmst. Allein der Aussprache wegen. Ja, dieses Album klingt erstmal also erstaunlich transparent. Ich habe jedes einzelne Instrument, ist mein Eindruck, hervorragend hören können. Und das bei Brahms, Wahnsinn, hat mir sehr gut gefallen. Dann ist das Ganze natürlich, weil Brahms in diesem Fall und weil Symphonie an vielen Stellen unheimlich episch und man möchte gerne ein super duper Surround Sound Riesensystem vor sich haben, um das in seiner Gänze genießen zu können. Gleichzeitig schaffen sie es so auf den Punkt und eben ja durch diese tolle Aufnahme auch so transparent zu spielen, dass das Ganze verletzlich genug klingt, dass sowohl die Schwermut als auch die Leichtfüßigkeit da irgendwie rauskommt. Und also ich war wirklich verzaubert von dieser Aufnahme und auch von dieser Interpretation. Ganz besonders die Bläser, besonders im vierten Satz, fand ich, klingen umwerfend. Pluspunkte gibt es auch noch für das sehr elegante Coverfoto. Also man sieht darauf in schwarz-weiß einen beleuchteten Innenhof. Eigentlich nicht spektakulär, aber ich finde, das wirkt, als ob gleich Brahms um die Ecke kommt. Passt alles für mich hervorragend zusammen. Also ich bin begeistert.
Ja, man muss sich natürlich erstmal fragen, 40 MusikerInnen, geht das? Haut das überhaupt hin? Brahms kennt man ja normalerweise mit großen, dicken Orchestern à la Leipzig oder Berliner Philharmoniker oder die Wiener Philharmoniker oder wie auch immer. Ja, das geht. Das geht schon. Paavo Berglund hat das schon gemacht und Paavo Järvi natürlich auch mit der Bremer Kammerphilharmonie unlängst. Also das geht schon. Naja, und Brahms selber auch, weil der hat nämlich gar keinen Wert darauf gelegt, wie groß das Orchester ist. Ihm war es wichtig, dass die Balance stimmt. Diese Symphonie wird dadurch natürlich, wie hast es ja gerade schon richtig gesagt, sehr transparent. Das heißt, man hört plötzlich alles. Man hört plötzlich alle Stimmen, die Brahms da so übereinander gelegt hat. Und da besteht dann schon ein bisschen die Gefahr, dass alles so ein bisschen zerfasert. Das macht es hier nicht. Hier passiert das nicht. Hier passt das. Und die andere Gefahr, die besteht, ist natürlich, da sind ja nicht nur verschiedene Stimmen, die hier übereinander liegen, sondern da sind ja auch verschiedene Rhythmen, die da übereinander gelegt werden, nicht? Wenn man mal genau hinhört, was da so alles gegeneinander schiebt, Das ist schon irre. Und gerade dieser Kopfsatz mit diesem, ja, ich nenne das jetzt mal Tango, das ist schon sehr, sehr hübsch. Das ist schon von der Rhythmik her sehr elaboriert, alles, was da so gegeneinander arbeitet, in Anführungszeichen. Das muss man erstmal alles hinkriegen. So, wenn man so ein großes Orchester hat, dann kann man diese ganzen Stimmen, die man hier hört und dieses alles, was so übereinander geschichtet wird, gut verdecken. Viele mögen das auch. Ich bin da kein Freund von, weil ich finde, wenn er es komponiert hat, darf man es auch hören. Hier hört man es, aber es zerfasert nicht. Und der Rhythmus stimmt. Und das Tempo stimmt. Sie spielen wirklich ein schönes Tempo. Sie spielen es natürlich modern. Sie spielen es natürlich nicht mehr wie in den 70er und 80er Jahren, à la Karajan oder in dem Fall auch leider Bernstein, sondern sie spielen es natürlich nach den neuesten Erkenntnissen. Und es ist natürlich auch ein Kammerorchester. Das heißt, es wird natürlich auch entsprechend, ja, nicht so wuchtig gespielt und nicht so groß gespielt. Ich bin ja ein großer Freund davon. Ich sage ja immer, desto größer man einen Komponisten macht oder eine Komponistin, desto kleiner macht man sie eigentlich. Und deswegen wird Brahms hier gemäß seiner Größe gespielt. Ich finde, es sind fantastische MusikerInnen, die da spielen. Es ist gut bis hervorragend produziert. Sie haben, wie ich schon sagte, ein sehr gutes Tempo, nicht zu schnell, nicht zu langsam, weil ich bin weder ein Freund von diesem Speed-Metal-Klassik-Aufnahmen, noch bin ich ein Freund von diesen trägen, langsamen Celebidaka-Aufnahmen. Da bekomme ich auch pantomimischen Herpes. Das hier ist wirklich gut. Die sind schon ein bisschen schneller unterwegs, muss man schon sagen. Aber das ist jetzt eben auch die Zeit. Das ist modern und das soll auch so sein. Was mir aufgefallen ist, sie spielen mit Dynamik. Und zwar mit der Dynamik insofern als mit laut und leise. Also mit Crescendo und Decrescendo. Damit spielen sie. Und das macht schon Spaß. Das muss man sich mal über Kopfhörer geben, das Ganze. Wie die Instrumente da miteinander spielen, sind natürlich europäisch aufgestellt. Das heißt, man hört die Musik hin und her. So, wenn man Kopfhörer auf hat, dann hört man eben rechts, links, links, rechts, laut, leise, hinten, vorne, so. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Da hatte ich so diesen Wow-Effekt. Das war wirklich toll gemacht. Und so macht Brahms dann noch mal viel mehr Spaß, als er sowieso schon Spaß macht. Es macht ihnen Spaß und das hört man. Die MusikerInnen haben selber Spaß an dem Ganzen. Ja, und so macht es uns, den HörerInnen, natürlich auch Spaß. Das ist eine sehr moderne, tolle, überraschende, für mich total überraschende Aufnahme von Johannes Brahms, die ich bis jetzt auch nicht kannte. Ich sage gleich dazu, es gibt auch die erste, zweite und dritte. Und wenn ihr euch eine Freude machen wollt und ihr mögt Brahms ein bisschen, hört euch das an. Ihr werdet vielleicht einen neuen Brahms hören. Hört auch ruhig in die Bremer Kammerphilharmonie rein mit Paavo Järvi. Der macht auch gerade einen Zyklus, der, glaube ich, noch nicht ganz abgeschlossen ist, wenn ich richtig informiert bin, oder gerade erst abgeschlossen. Und Paavo Berglund hat das auch schon vor ein paar Jahren gemacht. Das kann man alles mal hören. Das ist teilweise ein bisschen unterschiedlich, ein paar unterschiedliche Ansätze. Ich finde diesen hier unfassbar stimmig und unfassbar gelungen. Wirklich. Und diese Aufnahme ist aus dem Jahr 2020. Und so hört sie sich, finde ich, auch an. So soll es auch sein. Und deswegen müssen wir natürlich auch dieses Album bewerten. Auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
Das fiel mir hier sehr leicht, auch auf die Gefahr hin, dass wir wieder die gleiche Meinung haben. Dieses Album ist mindestens mal auf der Shortlist für mein Klassikalbum des Jahres. Insofern, das rennt.
Ja, schließe ich mich an. Ja. Ohne Wenn und Aber. Es ist überhaupt kein Vertun. Also, wir haben gehört und besprochen, dass Svenska Kammerorchestern unter der Leitung von Thomas Dorsgaard, und die haben gespielt Johannes Brahms und die vierte Symphonie. Und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Und damit kommen wir zu einem weit entfernten mystischen Land namens Island. Wir kommen zu Mahmud und Ride the Fire. Ich weiß gar nicht, ob man sie überhaupt Mahmud ausspricht, aber da ist so ein Ding über dem U. Ich nehme das einfach mal an.
Ja, ich
Mahmud
denke auch.
Das ist wahrscheinlich eine Betonung. Mahmud kommt aus Reykjavik. Die Band wurde 2003 bereits gegründet unter dem Namen Rock oder R-O-K von Katrina Mogensen, Vilborg Asa Dedadottir und Alexandra Baldursdottir. Im Jahre 2004 kam dann Gitarrist Arne Petersson und Schlagzeuger André Bjartur Jakobsson hinzu, wobei letzterer mittlerweile die Band wieder verlassen hat. Bisher hat Mahmud 4 Alben veröffentlicht und vor allem das Album Kinderversions aus dem Jahr 2017 konnte die Kritikerinnen begeistern. Es war zugleich auch das erste komplett englischsprachige Album der Band. Das hat sicherlich auch nochmal zum Erfolg beigetragen. Nun im Jahr 2020 erschien also Ride the Fire, das fünfte Album der Band, über das wir heute sprechen wollen und das ebenfalls englischsprachige Songs enthält. Interessant fand ich auch, dass die Band Ride the Fire nicht mehr gemeinsam im Studio eingespielt hat. Das war wohl vorher wichtig für sie, sondern es verteilt auf Reykjavik, Berlin und London aufgenommen hat. Moderne Technologie sei Dank. Und nun haben wir also ein episches Album zwischen Filmmusik und Indie bekommen, aber damit zu Martinsen.
Ja, diese unterschiedlichen Aufnahmeorte, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Corona geschuldet gewesen.
Mhm.
Genau. Also mittlerweile sieht man bei Instagram auch die MusikerInnen wieder zusammen in Eintracht.
Schön.
Konnte man übrigens auch vorher schon sehen, sie hatten auch schon Videos gemacht zu den jeweiligen Songs oder zu einigen Songs. Ja, also ich würde sagen, hallo 80er. Wirklich. Also Chorus-Pedals, ne? Reverb-Pedals, Offset-Gitarren natürlich, gehört ja immer dazu. Sehr kühler Sound, ein Bass, wie er im Buche steht, aber Wärme in den Songs. Bester Jingle-Jangle-Indie, musikalisch sehr hübsch melancholisch, eine Prise Cure, ein bisschen Cocteau Twins, ein Hauch Björk und ein bisschen Sushi and the Banshees könnten fast so ein bisschen was, sowas wie die isländischen Warpaints sein. So, wenn man sich den Sound so ein bisschen, hat was ein bisschen davon. Der Bass ist anders, natürlich, und die Musik ist auch nur ähnlich, aber so ein bisschen hat das was davon. Und die Instrumente spielt man natürlich auch ein bisschen anders. Die Songs sind nicht so verspult wie bei Warpaint. Hier hat man dann doch eher klassische Songstrukturen. Und Katrina Morgensen hat auch die bessere Stimme oder ist die bessere Sängerin. Besser in Anführungszeichen. Das ist ja immer so ein bisschen Geschmackssache. Aber so klassisch besser, so, ne, wenn man so will. Ich finde, das ist erstmal ein tolles Herbstalbum und ein tolles Winteralbum. Das ist natürlich so ein bisschen ein Klischee, ne? So Island und all dieses Ganze, aber ich finde, das kommt vom Sound her sehr schön hin. Ich habe dieses Album gehört und musste es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal hören, weil da ist eine Sache drauf und das sind unfassbar faszinierende, tolle Melodien. Die Gitarrenarbeit ist fantastisch, die Stimme ist toll. Das ist ein kräftiger, gesunder Sound, der aber diese Kühle mit der Wärme sehr schön verbindet. Also diese Kühle der 80er Jahre so ein bisschen mit der Wärme, die das Ganze auch auf der anderen Seite ausstrahlt. Ich war instantly verliebt in diese ganze Geschichte, muss ich sagen. Genau wie ich es auch erwartet habe. Natürlich, ich habe auch nichts anderes von Mammut erwartet. Ich habe Kinderversions schon komplett abgefeiert. Und dieses Album finde ich sogar noch eine Ecke stärker, weil es im Gegensatz zu Kinderversions, finde ich jedenfalls, es ist konsistenter, es ist in sich geschlossener. Mir gefällt die Dramaturgie, mir gefallen die Sounds. Und es ist ja auch schon ein bisschen her, ne? 3 Jahre ist es her, dass das Album Kinderversions in die Plattenläden, kann man ja jetzt nicht mehr sagen, in die Playlists kam. Und man hat sich also offensichtlich Zeit gelassen und das hat sich gelohnt, finde ich.
Das finde ich auch. Ja, ich finde es auch, es ist irgendwie ein bisschen verspielter als damals, ist mein Eindruck. Es ist ein sehr bildliches Album. Ich hatte das Gefühl, es werden sehr viele Bilder gemalt, es werden sehr viele Geschichten erzählt. Und das passiert über diese vielen coolen Sounds und zum Teil auch Experimente, die haben mir gefallen. Das geschieht natürlich durch die tollen Melodien und die hervorragende Stimme von Katrina Morgensen, die du schon erwähnt hast. Und das passiert auch durch die Dynamik, die ich in so einem, wenn auch mystisch-isländischen, aber halt irgendwie auch poppig Indie-Album erstmal nicht erwartet hätte. Denn das changiert schon ziemlich. Das ist sehr ausgewogen zwischen bombastischen Klängen und diesen eher herzlichen Klängen. Das passt aber hervorragend zusammen. Das hat mich durchaus auch hier und da mitnehmen können. Und es ist sehr atmosphärisch. Insgesamt, das ergibt sich, ich weiß nicht, wie die Isländer das immer hinkriegen, aber es klingen doch sehr viele sehr isländisch. Das lässt sich nicht anders sagen. Das hat sowas Mystisches, wie auch ihre Landschaft auf uns häufig einen Eindruck erweckt. Mhm. Für meinen Geschmack war es insgesamt ein bisschen zu viel Spiritualität. Aber gut, da muss man sich jetzt nicht zu tief reinsetzen. Und es hätte noch ein ein oder zwei Ohrwürmer vertragen können. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich habe dieses Album gehört und gemocht, aber es blieb nicht hängen, aus irgendeinem Grund. Vielleicht war es dafür auch schon zu komplex. Pluspunkte gibt es aber auch hier wieder, das muss ich ja mal loben, für das Cover. Das ist so schön minimalistisch. Man sieht einfach nur dieses rote Tuch in der Luft schweben. Aber das passt hervorragend zu dem, was man dann auch in diesem Album bekommt. Wirklich schön gemacht.
Ja, und auch dieses Album ist im Jahre 2020 erschienen. Das heißt, wir müssen auch dieses Album auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt bewerten.
Hier bleibt mir auch nur ein sehr schnelles Läuft. Denn dieses Album wird es nicht auf meine Alben des Jahres schaffen.
Ja, mir bleibt hier nur ein Rennt, weil dieses Album wird mitspielen bei mir bei den Alben des Jahres. Ich weiß natürlich noch nicht, inwiefern am Ende die Liste aussehen wird, aber so eine grobe Tendenz habe ich natürlich schon, aber es sind natürlich mehr als 5 Alben drauf im Moment noch. Aber dieses Album wird auf jeden Fall eine Rolle spielen und deswegen Rennt. Ride the Fire von Mammut. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rennt von mir. Wir kommen zu unserem letzten Kandidaten. Ich nenne es jetzt einfach mal Trio Sora, weil da so ein Strich über dem O ist. Und es geht um Ludwig van Beethoven und es geht um 6 Klaviertrios. Interessanterweise 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ja, 4 mochte man wohl nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ludwig van Beethoven braucht man, glaube ich, nicht großartig erklären, wer das nun war. Es war halt Komponist und Pianist, so ein bisschen, ja, so zwischen Klassik und Romantik, so ein bisschen irgendwo dazwischen. Es war so ein bisschen der Übergang und er gehört natürlich zu den Komponisten, die, ja, am meisten gespielt werden, ist aus dem klassischen Musikrepertoire genauso wenig wegzudenken wie Mozart oder Brahms oder Johann Sebastian Bach. Das sind so Namen, die überhaupt nicht wegzudenken sind und in jeder Saison hoch und runter gespielt werden. Dieses Trio Sora, ist ein sehr junges Trio, bekommt aber schon von allen Seiten sehr viel Lob zugesprochen. Das ist also schon mal Grund genug für uns, sich dem Ganzen mal zuzuwenden. Und dieses Trio wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet in seiner jungen Karriere, arbeitete regelmäßig mit großen InstrumentalistInnen zusammen. Das Trio besteht aus 3 Musikerinnen, aus Pauline Chenet am Piano, aus Clemence de Forsvier an der Violine und Angèle.
Ja, Angèle oder Angèle.
Angèle Lejaza, ich weiß es nicht, am Cello. Französisch ist furchtbar, ich weiß. Ich möchte mich jetzt schon bei den Damen entschuldigen. Es tut mir wirklich furchtbar leid. Ich bin des Französischen wirklich nicht mächtig. Es tut mir sehr leid. Ich liebe diese Sprache. Ich kann sie leider nicht sprechen. Es tut mir sehr leid. So. Also. Das Erste, was auffällt, was für eine unfassbar tolle räumliche Produktion das ist. Hat mich vom ersten Ton in den Bann gezogen. Sehr modern, sehr luftig, sehr transparent, das gefiel mir sofort. Beethoven mal nicht um den Verstand romantisiert, neue Ansätze haben sie gefunden, ein sehr leichter, moderner Beethoven, den man da hören kann, hört sich sogar an einigen Stellen ein bisschen wie Mozart an, ich war total hingerissen, eben nicht dieses bedeutungsschwangere und bedeutungsschwere Spiel, was man so teilweise hört bei Beethoven. Brahms unterliegt diesem Schicksal ja auch oft, aber Beethoven vielleicht noch ein bisschen mehr, na wohl, gibt und nimmt sich nichts. Also hier geht es schlicht um die Musik und nicht um ihre vermeintliche hintergründige Schwere, die immer wieder gern in Beethoven hineingespielt und hineininterpretiert wird. Oft auch viel zu viel von alledem. Es zeigt sich mal wieder, dass Jochen Distelmeier mal wieder recht hatte, der mal gesungen hat, am Ende ist es nur ein Song. Von dem Album Heavy, nämlich bei Murmel, bei dem Song Murmel hat er das gesungen. Am Ende ist es nur ein Song. Und hier möchte man einigen zurufen, am Ende ist es in Anführungszeichen nur ein Stück. Und genau darum geht es diesen wunderbaren Musikerinnen, um das Stück und nicht um das, was es sein könnte, sondern das, was es ist, nämlich wunderbar, wunderschön. Und ich muss sagen, ich tue mich ja meist etwas schwerer mit Kammermusik, das ist noch nicht so mein Lieblingskind der klassischen Musik. Und dieses Jahr hat mich komplett im Sturm erobert, muss ich sagen. Also da saß ich da und musste während des Hörens ja eigentlich die ganze Zeit vor mich hin grinsen. Das hat mich total wirklich überrascht. Und beim Hören richtig glücklich gemacht.
Wow. Das klingt wirklich toll. Ich muss sagen, ich war auch beeindruckt von der modernen Spielweise, von der tollen Aufnahme. Du hast es schon gesagt, dass der räumlich aufgenommen ist. Das macht unheimlich Spaß, mit guten Kopfhörern zu hören. Auch diese transparente Spielweise, diese gleichzeitig, finde ich, präzise wurde es gespielt und sehr liebevoll. Also ich habe mir eingebildet, dass die drei Damen doch wirklich sehr an Beethoven hängen, denn ich finde, es klingt danach, als ob da jemand wirklich sein ganzes Herz reinschüttet. Mhm. Gleich drei Leute ihr ganzes Herz reinschütten. Und das macht es schon zu etwas sehr Besonderem. Das klingt wunderschön, hat mich auch begeistert, aber ich muss auch sagen, ich bin insgesamt nicht der größte Fan dieser Art von Kammermusik. Dafür war es hervorragend. Gleichzeitig hat es genau deswegen ist auch schwer bei mir mit den Alben des Jahres mitzuhalten. Ich war aber begeistert, dass jemand mal endlich mal wieder Beethoven eben nicht so schwer. Du, ich brauche gar nicht alles wiederholen, was du gerade gesagt hast. Eben nicht so schmalzig schwer daherbringt, sondern so mit einem wirklich guten Händchen dafür, wie man mal mehr davon hervorbringt, was eigentlich drin steckt.
Ja, und nun ist es so, dieses Album ist im Jahre 2020 erschienen, im Herbst 2020, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme eben auch in diesem Jahr. Und deswegen müssen wir natürlich auch dieses Album auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt bewerten.
Man hat es vielleicht schon rausgehört, auch das ist für mich ein sehr schnelles Läuft.
Ja, für mich ist es ein Rennt, weil mich selten ein Album so sehr von Kammermusik überzeugt hat, die ich nicht so gerne mag und die von Beethoven sogar noch eher weniger, for some reason, ich weiß gar nicht warum. Insofern kann ich diesem Album nur ein Rent geben. Also, Trio Sora spielte 6 Klaviertrios von Ludwig van Beethoven und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rent von mir. So, und wir kommen jetzt an den Punkt der Sendung, wo wir uns von den Menschen von Kiel FM, Westküste FM und Lübeck FM verabschieden müssen, weil es verkostet nicht im Internet gibt, nicht im UKW gibt, sondern ausschließlich im Internet. Und deswegen müssen wir uns von den UKW-HörerInnen in diesem Moment verabschieden. Für die, die jetzt noch bei uns sind, gibt es jetzt einen J.P. Weisers, 15 years old. Das ist ein Canadian Blend und dieser J.P. Weisers, der hat das auch erfunden. Der hat diese Brennerei gegründet, diesen Namens und hat dieses Canadian Blend erfunden. Wird mittlerweile aber von Corby in der Hiram Walker and Sons Distillery in Walkersville in Kanada hergestellt und gehört heute zu Pernod Ricard. Nun, dieses Ganze hat angefangen 1862 in Prescott in Ontario. Das ist ein Bundesstaat im Südosten Kanadas, grenzt also an die USA. Und der machte eben diesen Canadian Whisky nicht nur in Kanada, sondern eben auch in den USA und in China sehr bekannt. Kurz nach seinem Tod übernahm dann Corby die Brennerei. 1932 wurde die Brennerei stillgelegt. Das ist eigentlich genau wie in Schottland alles, ihr merkt es schon. Seit dieser Zeit wird dann der Weisers Whisky, wurde dann zunächst im Stammsitz von Corby in Toronto hergestellt und 1987 wechselte die Produktionsstätte noch einmal, diesmal dann in die Hiram Walker and Sons Distillery in Walkerville. Heute ein Stadtteil von Windsor, was ebenfalls in Ontario liegt. Diese nach Weiser benannten Canadian Blends sind nun eben in dieser Brennerei hergestellt, also nicht mehr in der originalen und auch nicht mehr in der danach, so ist jetzt schon die dritte Brennerei, wo der herkommt. Nun, wir haben es hier also mit einem 15-jährigen Canadian Blend zu tun, der wird mit 40 Alkoholvolumenprozente abgefüllt und ihr ahnt es schon, es ist ein Blend und der hat 40 Alkoholvolumenprozente und ja, natürlich, er ist gefärbt und kühlgefiltert. Wie sollte es anders sein? Wir haben es also hier wahrscheinlich mit unter anderem Grain und Malt zu tun. Ich weiß nicht, ob da noch mehr drin ist. In Kanada wird ja auch gerne mit Roggen gearbeitet. Wir kommen dazu noch in den nächsten Wochen. Und zwar mit 100% Roggen. Das ist nämlich typisch kanadisch eigentlich. Also was ein Straight Rye in USA ist kein Rye aus Kanada. Das ist ein bisschen anders. Weil in den USA muss er mindestens 50% haben, um als Rye zu gelten. Und die Kanadier, die brennen auch gerne mal Roggen, also Whiskys mit 100% Roggen. Das wird noch spannend. Ja. Haben sie schön gefärbt, ne? Schönes Bernstein.
Ja, wunderschönes Bernstein. Ne?
Verriechen wir mal. Oh, süß. Mm.
Ja, ganz viel Karamell und so Toffee-Bonbons.
Schöne Eiche, dunkle Früchte, ja, schokoladig.
Ich finde, da ist noch so ein Ahornsirup, genau. So
ja, das passt.
Richtig schöne, sirupige Süße.
Ja, alle Klischees erfüllt, ne?
Ja. Ach stimmt, ich habe schon gar nicht nachgedacht. Ahornsirup in Kanada, ja, das musste wohl kommen. Ja.
Stimmt aber.
Aber schön, ich meine, ich liebe das Zeug, ja.
Oh, ich wüsste gar nicht, was ich ohne mache. Ja. Das ist wirklich unfassbar. Ich bin schlimm in solchen Sachen. Das kommt bei mir in fast jedes Dressing und in fast jede Soße. Wirklich. Weil es gibt dem Ganzen so eine ganz neue Komponente. Also immer nur so ein Hauch. So. Ich finde es schön, dass die Eiche hier richtig schön durchkommt.
Mhm, ja. Ist auch also schon ziemlich würzig, möchte ich fast ja. sagen.
Wahrscheinlich doch eine Portion Roggen drin. Wirkt auf jeden Fall so. Ja, gar nicht mal so schlecht, ne? So ein 15-jähriger Blend ist auch mal schön.
Ja.
Ja, Mensch. Ja, wollen wir mal probieren?
Gerne.
Ja, dann cheers.
Cheers. Richtig schön süß. Ganz viel Karamell. Und es wird gleich ganz warm am Gaumen.
Ui.
Richtig schön.
Ja, und schokoladig. Und süß.
Auf jeden Fall Roggen. Das ist, ja. Jetzt kommt es doch raus. Und ein bisschen pfeffrig dabei.
Ja, das kommt durch die Fässer wahrscheinlich.
Wirklich nett. Es hat irgendwie noch was von,
ja.
Kennst du dieses Honigbrot? Da ist eigentlich jetzt wieder die Jahreszeit dafür.
Ja.
So schmeckt es auch ein bisschen.
Ja, und es hat auch wieder diesen leichten Cola-Touch. Den ich bei Roggen immer habe. Schick. Sehr schick. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Frau Eichler, also das mit der Rummerei, das war ja eine schöne Idee.
Ne? Aber Whisky, ne?
Ja, ich bin doch froh, dass wir wieder beim Whisky sind, muss ich sagen. Das ist ja alles ganz schön. Nein, die waren wirklich lecker. Und wir haben wahrscheinlich auch nicht die besten probiert. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich sehe ja immer bei Instagram die ganzen Menschen, die da mit irgendwelchen modernen Rums um die Ecke kommen und ich denke mal, ja gut, der wird wahrscheinlich dann auch besser schmecken. Da steht dann auch 46 Alkoholvolumenprozente und so. Also vielleicht müssen wir da nochmal.
Irgendwann wird es eine weitere Rumrunde geben.
Ja, ich glaube, wir müssen da mal die richtig guten probieren. Ich frage da mal jemanden, der sich damit auskennt.
Ja.
Aber das ist schön hier. Hätte ich nicht gedacht, aber es ist überraschend. Man sollte nicht so skeptisch sein gegenüber Blends.
Stimmt, ja. Gibt es wirklich schöne. Mhm. Mir gefällt, dass der so warm ist und trotzdem irgendwie in die Breite geht, wenn das Sinn macht. Mhm. Und am Ende aber irgendwie frischer wird. Also sowas gefällt mir immer, wenn es so eine Dramaturgie gerade zu hat.
Mhm. Diese Frische kommt wieder vom Roggen, glaube ich. Ja. Ich mag auch diese schokoladig, fruchtig, würzige. Das hat ja immer so von allem irgendwie so ein bisschen. Das finde ich schon schön. Sehr schöner Whisky. Ohne E übrigens für die Interessierten. In Kanada wird Whisky ohne E geschrieben. Also für die Experten oder für die, die es werden wollen. Außer in Irland und in USA wird Whisky grundsätzlich ohne E geschrieben. Oder umgekehrt, muss man es ja sagen, außer in Irland und den USA so rum. Und in den USA auch nicht immer. Also da kommt es wieder drauf an, ob man schottische Vorfahren hat oder nicht. Oder eben irische, dann natürlich schon. Das ist schwierig. Also hier, ne, wir erinnern uns Maker's Mark ohne je und so. Ja, schön. Der Kanadier an sich, wir hatten schon mal einen kanadischen Whisky, das war aber ein Single Malt. Aus Nova Scotia. Dieser hier kommt ja aus Ontario. Also ein bisschen weiter aus dem Süden. Jetzt müssen wir oder dürfen wir diesen Husky natürlich auch bewerten. Diesmal aber nicht läuft und rennt. Diesmal haben wir, glaube ich, von 1 bis 7. Genau.
Das macht es auch nicht leichter, leider. Mehr Stufen, mehr Auswahl. Tja. Mhm. Also der ist schon wirklich gut, aber er hat mich nicht umgehauen. Sehr empfehlenswerter Whisky, aber ich kann mich nicht entscheiden.
Ist auch nicht so teuer, glaube ich.
5, nee, ist er nicht. Eine 5 ist schon nett, glaube ich.
Das ist aber sehr viel.
Ja. Also gefallen tut er mir sehr. Ich habe auch überhaupt nichts zu meckern. Außer, dass er mich nicht völlig umwirft. Also,
Boah, für 5 Punkte müsste er aber mehr Alkoholvolumenprozente haben. Also ich finde, der ist mit 4 guten, also bei mir, aus meiner Sicht, also mit wirklich guten 4 Punkten gut bedient. Mhm. Bei mir. Also, wir haben probiert einen J.P. Weiser's 15-Year-Old. Es gab 5 Punkte von Frau Eichler und 4 Punkte von mir. Und wir haben natürlich auch beim nächsten Mal Themen.
Oh ja, es geht weiter in unserem musikalischen Herbst. Mhm. Und wir werden 4 Alben besprechen, wie gehabt, nämlich Earth to Dora von den Eels, dann Who Are the Girls von den Nova Twins, CYR von den Smashing Pumpkins und Ultra Mono von den Idols.
Und die Nova Girls hören wir, glaube ich, nicht nur einmal in diesem Jahr.
Das ist völlig richtig. In der Woche danach werden sie nochmal einen kleinen Gastauftritt haben.
Ne? Da siehst du mal, wie ich aufpasse.
Hast du schon gesehen, dass ich das Album ungefähr 200.000 Mal gehört habe seit Freitag?
Nee, aber ich habe gesehen, dass es in der Liste stand und deswegen habe ich es auch gleich gehört.
Ja, sehr gut. Man darf sich freuen.
Sehr schön. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.